Ja, erstmal frohes neues Jahr an alle, die ich noch nicht gesehen habe. Das ist zwar schon 3 Wochen her, aber trotzdem kann man sich das noch wünschen. Wir sind ja noch nicht so weit weg von der Weihnachtszeit. Und wir wissen, dass diese Zeit jetzt ist immer so, ja, der Neuanfang. Viele wollen dann immer sich gute Vorsätze nehmen und was Neues erreichen. Ich habe es seit Jahren sein lassen, weil ich weiß, was ich mir am 1. vornehme, ist spätestens am 3. schon wieder vorbei. Aber auch in der Bibel ist es so. Da ist auch immer wieder vom Neuanfang die Rede. Wenn wir zum Beispiel das Johannesevangelium nehmen, da wird von dem Reich Gottes gesprochen. Das Reich, was beginnt, und auch wird von dem kommenden Reich gepredigt. Wir haben jetzt ein neues Jahr begonnen und es ist auch normal, dass man sich mit solchen Themen beschäftigt, darauf konzentriert. Das kommende Königreich, das Gericht und auch, und wir haben es ja gerade auch mitbekommen, der Tod. Und in den Zeiten, in denen wir leben, sehen viele Anzeichen dafür, dass dieser Tag, das Ende der Welt immer näher rückt. Aber man merkt auch immer wieder, dass es viele Menschen gibt, die Probleme mit diesen Themen haben. Einige mögen es nicht, vom jüngsten Gericht zu hören, weil sie sich nicht vorstellen können, dass es einen Gott geben soll, der wie ein Richter ist und dann wie wir alle auf der Strafbank sitzen und dann über jeden ein Urteil spricht. Oder weil, wenn sie in ihr eigenes Leben hineingucken, Angst haben von dem, was auf sie zukommen wird. Über den Tod zu sprechen und nachzudenken, ist auch etwas, das viele lieber vermeiden. Da es erinnert an geliebte Menschen, die wir begraben haben, aber auch an die Tatsache, dass man selber irgendwann sterben muss und man manchmal nicht sicher ist, bin ich darauf vorbereitet. Und wenn wir über das Reich Gottes sprechen, dann ist auch da viel Unsicherheit. Was bedeutet das überhaupt, Reich Gottes? Ist das Reich Gottes, so wie Jesus gesagt hat, bereits unter uns? Oder sind wir nur so in einem Vorraum des Reich Gottes und das eigentliche Reich Gottes kommt noch? Die Bibel spricht zwar darüber, aber manchmal ist es nicht ganz klar. Und deswegen ist es uns doch auch sehr oft lieb, dass wir alles vorgekocht kriegen. Also ich koche gerne, aber wenn meine Frau oder meine Tochter oder so kocht, ist es mir noch lieber, weil dann brauche ich mich nur hinzusetzen und zu essen. Und so ist es auch manchmal mit der Bibel. Lieber ist es so, dass uns jemand ganz klar sagt, wie es ist, als dass wir uns zu Hause vielleicht hinsetzen müssen, die Bibel in die Hand nehmen müssen, selber lesen und selber recherchieren. Unser heutiger Text, den ich gleich mit uns lesen werde, hat auch mit diesen 3 Themen zu tun. Mit dem Reich Gottes, mit dem Gericht und auch mit dem Tod. Und vielleicht hilft es uns dann auch ein bisschen, nicht sofort das Handtuch zu werfen, weil wir nicht alles verstehen, sondern selber auch wirklich dann während der Woche zu Hause darüber nachzudenken, um zu sehen, was bedeutet das eigentlich für mich. Deswegen lade ich euch jetzt ein, eure Bibeln, eure Bibel-App oder vielleicht kommt der Text auch dort auf dem Bildschirm mitzulesen im 2. Petrus, Kapitel 3, die Verse 3 bis 8. Und ich lese aus der guten Nachricht. Meine Lieben, eines dürft ihr nicht übersehen. Beim Herrn gilt ein anderes Zeitmaß als bei uns Menschen. Ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein einziger Tag. Der Herr erfüllt seine Zusagen, nicht zögernd, wie manche meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Doch der Tag des Herrn kommt unvorhergesehen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen. Die Himmelskörper verglühen im Feuer. Und die Erde und alles, was auf ihr ist, wird zerschmelzen. Wenn ihr bedenkt, dass alles auf dieser Welt vergehen wird, was für ein Ansporn muss das für euch sein, ein heiliges Leben zu führen, das Gott gefällt? Lebt in der Erwartung des großen Tages, dem Gott heranführen wird. Tut das Eure dazu, dass er bald kommen kann. Der Himmel wird dann in Flammen vergehen und die Himmelskörper werden zerschmelzen. Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. 1000 Jahre sind wie ein Tag vor Gott. Der Text beginnt mit einem Satz, der bei uns Christen sehr oft sehr beliebt ist. Weil dieser Satz ist wie ein Rettungsanker für uns, wenn etwas Peinliches oder Beunruhigendes gefragt wird. Wo ist denn das große Reich Gottes, was Jesus versprochen hat? Dass er wiederkommen wird, hat er doch gesagt. Ich sehe noch nichts davon, von diesem Königreich, sondern eigentlich immer mehr Chaos. Praktische Antwort von uns: Für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Dieser Satz kann uns auch helfen, wenn wir selbst überlegen und uns fragen, warum Gott diese Welt noch nicht schon seit langer Zeit einfach verändert hat. Und noch mehr in der Zeit, die wir jetzt leben. Ich stehe jeden Morgen auf und suche diesen Schalter für diesen Coronavirus, um den endlich mal auszuschalten. Und ich könnte fragen, hallo Gott, kannst du langsam mal handeln und diesen Virus endlich mal verschwinden lassen, dass wir uns endlich mal wieder normal in die Gesichter gucken können und nicht immer mit so einer Maske? Auch wenn wir das Vaterunser beten und heißt, dein Reich komme, aber gleichzeitig erkennen oder glauben, dass er heute in unserer Welt eigentlich sehr wenig von seinem Reich zu sehen ist. Und wir lesen im Text, die Dimension, in denen Gott handelt, unterscheidet sich einfach von unserer Lebenspraxis. Ihr wisst, ich lese gerne verschiedene Übersetzungen, je nachdem, worüber ich predige. Und gerade bei solchen Texten, in der traditionellen spanischen Übersetzung, also in der Reina Valera oder wie sie auch heißt, die Bärenbibel, das ist so wie die deutsche Luther, also das ist die Bibel, da steht zum Beispiel, mit Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und auch in einigen deutschen Übersetzungen ist es anders als hier. Da steht, ein Tag vor Gott sind wie 1000 Jahre und umgekehrt. Einen einzigen Tag vor Gott. Meint Petrus, dass Gott dann vielleicht eine ganz andere Vorstellung von der Zeit hat als wir? Ja, natürlich. Also er hat keine Uhr. Glaube ich zumindest nicht. Diese Ungeduld und diesen Unbehagen, den wir ausgesetzt sind, ist für ihn überhaupt kein Problem. Wenn er nämlich in Ewigkeit lebt, kann unsere Vorstellung von Zeit für ihn überhaupt keinen Einfluss haben. Wir können in Ewigkeit gar nicht denken. Wir sind nicht fähig, in diesen Dimensionen zu denken, weil unsere eigene Zeit begrenzt ist und deshalb auch anders denken. Gerade wenn Leute in Prüfungsstress sind, dann wissen sie, sie haben nur eine bestimmte Zeit, um eine Abgabe zu Termin einzuhalten. Da wäre es schön, wenn wir jetzt schon in Ewigkeit denken könnten. Aber es geht einfach nicht. Wir leben in einer Zeit, in der wir unter den Bedingungen einer unvollkommenen Welt leben und leiden. Und wir erleben es sehr deutlich und möglicherweise zu diesem Zeitpunkt, den wir jetzt leben, sogar noch umso mehr, als uns lieb ist. Und deshalb warten wir Christen oft ungeduldig auf dieses Reich Gottes, in dem es kein Leid, keine Tränen, keine Sorgen mehr geben wird. Und seien wir ehrlich, oft ist es eigentlich ein egoistisches Denken, wenn wir so denken, dass wir Gott, komm und komm jetzt. Da ich bereits gerettet bin, habe ich keine Lust mehr, mir irgendwelche Katastrophen noch anzugucken, irgendwie etwas Schlimmes zu durchleben. Also Gott, dein Königreich soll kommen, und zwar jetzt sofort. Aber dieser Text ist sehr pastoral angelegt. Dieser Text eröffnet nämlich eine ganz andere Perspektive, die wir oft übersehen. Gott zögert sein Kommen nicht, um uns zu ärgern oder um uns noch mehr Leid zuzufügen oder uns um noch mehr auf die Probe zu stellen. Er schiebt sein Kommen auf, und das steht ja im Text drinne, damit noch mehr Menschen die Möglichkeit haben, eine Entscheidung zu treffen, zum Glauben zu kommen und sich diesem Königreich anzuschließen. Kennst du vielleicht einen Nachbarn oder Verwandte, die Gott ablehnen, die nichts mit ihrem Schöpfer zu tun haben wollen oder denen ich selbst noch nichts von Gott erzählt habe? Genau auf solchen Menschen wartet nämlich Gott, damit sie die Möglichkeit haben, ihn kennenzulernen, sich an ihn zu wenden und eine neue Perspektive für ihr Leben zu bekommen. Und natürlich denken wir alle, dann wird ja die Welt nie zu Ende gehen. Weil es wird immer jemanden geben, der sich gegen Gott auflehnt. Aber trotzdem, ich stelle mir vor, wenn Gott 1981 gesagt hätte, jetzt ist diese Erde vorbei, dann wäre ich zu spät gekommen. Weil ich habe mich erst ein Jahr später, 82, dazu entschieden, an ihm zu glauben und ihm zu folgen. Und auch hier vorne sitzt ein junger Mann, der vor 2 Wochen sich hat taufen lassen. Wenn es letztes Jahr passiert wäre um diese Zeit, wer weiß, wo er jetzt gewesen wäre. Und jeder von uns könnte irgendein Datum in sein Leben hineinsetzen, wo er sagen könnte, danke Gott, dass du zumindest noch einen einzigen Tag auf mich gewartet hast, damit ich diese Möglichkeit hatte, mich an dich zu wenden. Okay, das klingt, sagen wir mal, nicht ganz so problematisch. Es mag sein, und ich glaube auch nicht, dass morgen schon die Welt vorbei sein wird. Also es gibt bestimmt noch genügend Zeit, um unseren Weg zu korrigieren. Aber Petrus spricht hier auch vom Gericht Gottes. Petrus beschreibt das kommende Reich und er tut das mit vernichtenden Worten. Er schreibt, dass der Himmel vorübergehen wird, dass die Elemente durch die Hitze schmelzen werden. Die Erde und alles, was auf ihr wohnt, wird ihr Gericht finden. Alles unterliegt dem endgültigen Gericht. Nichts und niemand kann entkommen. Es klingt nicht wirklich schön, oder? Also wenn ich mir vorstelle, dass da irgendwie die Erde auf einmal anfängt zu schmelzen. Ich meine, wir haben es ja gerade in La Palma vor nicht allzu langer Zeit gesehen, was das heißt, wenn dieses Feuer, wenn dieses Lava drüber geht. Ich weiß nicht, wer schon etwas schmelzen sehen hat. Normalerweise ist das ein sehr langsamer Prozess. Und als ich an dieser Predigt dran war, hat mich das erinnert, als ich noch in meinem alten Handwerk gearbeitet habe. Und ich weiß nicht, wer von euch das kennt, Zinn. Zinn ist zum Löten da. Und wir haben ja auch Blech gelötet, also wir haben auch Dachrinnen gemacht und so. Und mein Chef, das war ein sehr sparsamer Mensch. Und die Zinnstangen waren ungefähr so lang. Und klar, du lötest dann und spätestens, wenn es nur noch so viel ist, musst du eine neue Stange anfangen, weil sonst verbrennst du dir die Finger. Aber mein Chef hat dann immer gesagt, hier in diesem Topf sammelt ihr die Reste. Und wenn dann genügend Reste da waren, dann mussten wir diese Stumpen nehmen, in einem selbstgemachten Topf langsam erwärmen, zum Schmelzen bringen, um neue Stangen zu gießen. Und während wir diese Dinger geschmolzen haben, in diesem langsamen Prozess entstand dann oben auf der Schicht eine verunreinigte Schicht. Alles, was dann nicht rein war, schwamm oben und das mussten wir ganz vorsichtig abschöpfen, um dann reines Zinn wieder zu haben, neue Stangen zu gießen und damit wieder weiterlöten zu können. Auf der einen Seite klingt das bedrohlich, so ganz langsam. Also es war eigentlich schön anzusehen, so wie ganz langsam so das Zinn anfing zu schmelzen. Aber wie oft denken wir, dass wir auch eigentlich so einen Prozess durchleben müssten? Auf der anderen Seite, wie oft erkenne ich, dass etwas wirklich Schlechtes in unserer Welt und durch so einen Reinigungsprozess vielleicht alles anders sein könnte? Und dann merke ich aber, ich kann und sollte bei mir selbst anfangen, diesen Reinigungsprozess zuzulassen. Wir können nämlich dann bei uns selber anfangen, die Machtstrukturen in unserer Welt zu verändern und darüber nachzudenken. Darüber nachzudenken, wie der Hass zwischen verschiedenen Völkern in uns so eingeflößt wird, dass es fast unmöglich ist, Frieden zu erwarten oder Frieden zu predigen. Es ist fast nicht möglich. Es braucht wahrscheinlich so einen Reinigungsprozess, der so grundlegend ist, wie als ich die Zinnreste geschmolzen habe und dieses zerstörerische Böse aus der Welt als Unreinheit dann zu entfernen. Und so stelle ich mir das Gericht Gottes vor. Diese Welt wird wahrscheinlich nie anders sein können, wenn Gott nicht so einen Hochtemperaturofen herstellt und bei langsamer Temperaturzufuhr dann uns reinigt. Denn nur so kann wirklich dann ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen. Nur so kann wirklich etwas Neues da sein. Und dann wird es keine Tränen mehr geben. Dann wird es kein Leid mehr geben. Was habe ich aber dann noch? Und das beschreibt Petrus auch hier. Am Endgericht wird es eine Trennung der Verunreinigung mit dem Zinn geben, das dann nützlich ist. Und Petrus stellt in unserem Text eine Frage. Wie ist dein Zustand des Glaubens, der Hingabe und der Treue? Ist dein Glaube, ist deine Hingabe, ist deine Treue so, wie Gott sie von dir erwartet? Es ist eine sehr persönliche und auch eine erschreckend direkte Frage. Und nicht jeder von uns kann oder will vielleicht über diese Frage nachdenken, weil ich dann sehr selbstkritisch sein muss. Und deshalb hinterlässt uns Petrus diese Botschaft. Es ist noch nicht das letzte Gericht, sondern eine Warnung. In meinem neuen Auto immer, das ist ja dieses AdBlue mit drinne. Und wenn nur noch 1000 Kilometer fehlen, bevor das AdBlue vorbei ist, dann ist da so eine Warnleuchte. Du hast noch 1000 Kilometer, die du fahren kannst. Wenn es dann auf einmal alle ist, dann bleibt der Wagen stehen. Oder besser gesagt, springt nicht mehr an. Und genauso ist dieser Text zu sehen. Es ist noch nicht vorbei. Wir sind noch am Fahren, aber Petrus warnt uns. Sagt, seid auf der Hut. Damit wir darüber nachdenken. Damit wir uns in uns hineinschauen können. Und so kann es uns nämlich helfen, über unser Leben nachzudenken und zu sehen, wo stehe ich? Wo stehe ich mit meinem Glauben? Wo stehe ich mit meiner Nachfolge? Wie ist dein Status vor Gott? Nicht mein WhatsApp-Status, das jeder sehen kann, sondern nur die Frage, wie ist mein Status vor Gott, was nur Gott erkennen kann? Wenn dir diese Frage gefällt, dann kannst du einen Blick drauf werfen, in dich hinein und nachdenken. Was bleibt übrig, wenn all mein Hab und Gut, das ich angesammelt habe, auf einmal weg ist? Was bleibt, wenn all meine genialen Handlungen und meine Siege über andere Menschen bedeutungslos geworden sind? Was bleibt, wenn meine ganze Anstrengung mit dem Wind verfliegen? Was bleibt? Was bleibt, ist reines Gold. Das, was das Feuer übersteht, nämlich die Liebe, die ich vielleicht praktiziert habe, wo ich anderen vergeben habe und wo gutes Zusammenleben erfolgreich war. Das ist das, was bleibt. Nicht nur meine Lebensweise, sondern auch meine Frömmigkeit muss auf die Probe gestellt werden. Und auch hier muss ich mich fragen, was bleibt übrig? Was überlebt, wenn Gott für mich nur ein Symbol gewesen ist, um zu existieren, ich ihn aber nicht wirklich nachgefolgt bin? Also eher so eine Religiosität, dass ich zweimal im Jahr zu Ostern und zu Heiligabend in die Kirche komme und das war's. Was bleibt, wenn ich nur fromme Sätze rezitiert habe, aber überhaupt nicht in die Praxis umgesetzt habe? Aber trotzdem bleibt jede Sekunde des Augenblickes, in denen ich Gott schweigend um Vergebung und Hilfe gebeten habe. Was ich getan habe im Vertrauen auf Gott, auch wenn es vielleicht dann schiefgelaufen ist. Und jede Faser meines Herzens wird dort überleben, wo ich all meine Kraft in seine Stärke gesetzt habe. Das ist das, was übrig bleibt. Diese wahren Momente der Begegnung mit Gott. Und am Donnerstag hatten wir kollegiale Supervision und Heike aus dem Ruderbruch, die hat das geleitet und hat uns ein Lied vorgespielt, ein sehr, sehr leicht zu lernendes Lied, weil es hat nur zwei Sätze. Aber die sind genial, diese Sätze, weil die gerade in dieser Zeit so gut tun würden, wenn jeder von uns das praktiziert. Weil das Lied heißt, lass dein Mund stille sein, dann spricht dein Herz. Lass dein Herz stille sein, dann spricht Gott. Und wie oft ist es so, dass wir so schnell durchlaufen und wir bringen Gott unsere Not, unseren Leid, knallen ihm das auf den Tisch. So Gott, hier hast du es, sieh zu, was du damit machst, ich muss weitermachen. Wie soll uns Gott dann ansprechen? Wie sollen wir dann das Reich Gottes erkennen? Wie sollen wir erkennen, was wirklich wichtig ist? Diejenigen, die sich dieser Frage stellen, erkennen vielleicht, dass wir vor Gott nämlich keine großen Dinge beweisen müssen. Wir müssen auch keine guten Taten vollbringen, um unsere Fehler wieder gut zu machen. Wie diese berühmte Waage. Okay, jetzt habe ich heute 2 schlechte Taten gemacht, jetzt muss ich irgendwie 3 gute Sachen, damit dann die Waage wieder dahin kippt. Nein, müssen wir nicht. Unser Glaube an Jesus Christus allein ist Gold genug und so rein, mit dem wir das Gericht überstehen können. Und natürlich ist alles, was ich als reines Metall bezeichnet habe, in Folge eigentlich nur unser Glaube an den Herrn Jesus Christus. Was bleibt dann am Ende? Ja, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde gemäß seiner Verheißung, in der Gerechtigkeit wohnt und kein Leid mehr geben wird. Aber als Christen haben wir eben diese Hoffnung für unsere Welt, dass es eine Welt geben wird, ohne Leid, ohne Ungerechtigkeit. Es wird die Zeit kommen, wenn sie reif dafür ist, weil Gott immer noch geduldig auf diejenigen warten, die noch nicht an ihn glauben, die ihm noch nicht vertrauen. Und das ist unsere Aufgabe, denjenigen das Wort zu bringen. Denjenigen zu sagen, ey, es gibt einen Ausweg, aber es gibt auch ein Gericht, wenn du da nicht willst. An diesem letzten Tag werden dann die Lebenden und die Toten in der Lage sein, diese neue Welt zu erfahren. Wann das sein wird, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich es erleben werde. Ob ich dann noch hier auf dieser Welt bin und lebe, oder ob ich dann auch schon tot bin, das weiß ich nicht. Aber das ist eben unsere Hoffnung. Und bis zu diesem Moment ist es meine Aufgabe, es ist unsere Aufgabe, die Liebe Gottes einfach weiterzugeben, bekannt zu machen und in jeden einzelnen Menschen diese Hoffnung des ewigen Lebens zu erzählen. Und nicht nur zu erzählen, sondern wirklich als Nachfolger zu leben, damit sie es in uns sehen können. Weil was nützt es mir, wenn ich tolle Worte machen kann, ich sonntags hier predige und dann nach Hause komme und meine Familie gleich wieder zusammenstauche. Das hören die Nachbarn auch, gerade bei meiner Stimme. Also das würden die dann mitkriegen. Und dann könnte ich aber nicht hingehen und sagen, weißt du, dass Jesus dich lieb hat? Weil dann würde der sagen, ja, hab du erstmal deine Frau und deine Kinder lieb und dann erzähl mir von der Liebe Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich Nachfolger Jesu sind und erkennen, dass wir hier das Reich Gottes schon zeigen können. Weil das Reich Gottes ist schon unter uns. Weil trotz allem Chaos um uns herum weiß ich und spüre ich, sein Reich ist hier und er trägt mich jetzt schon. Er trägt mich jetzt schon. Wenn wir Leid haben, wenn wir Schmerzen haben, haben wir eine ganz andere Grundlage, um damit umzugehen, als diejenigen, die eben Gott noch nicht bei sich haben. Warum? Weil wir merken, das Reich Gottes ist schon unter uns. Also lass es uns auch so leben. Lass es uns so zeigen, damit jeder um uns herum die Möglichkeit hat, sich diesem Reich anzuschließen. Der Herr segne uns. Amen.